Hi Leute, bevor es losgeht, noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Jens Harder. Hallo Jens.
Hallo Jens.
Hallo Caro, hallo Ingo. Schön, mit euch jetzt zusammenzukommen.
Ja, klasse. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Na, gern.
Ja, Zeit, das ist ein gutes Stichwort, weil über Zeit werden wir heute noch ganz viel sprechen. Jens, du bist auch ein Comiczeichner in Berlin. Hey, wer hätte das gedacht? Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, weil wir auch eine Zeit lang zusammen in einem Atelier gesessen haben.
Das existiert immer noch. Und seit 14 Jahren sitzen wir jetzt schon da. Also ich habe jetzt schon 21 Jahre ungefähr Atelier-Erfahrung.
Aber 21 Jahre ist natürlich echt jetzt schon eine ganz schöne Zeit. Also Ingo, du bist ja auch immer nur zu Hause, ne?
Ja. Ich hatte das mit dem Atelier auch mal probiert, deswegen war ich jetzt auch wieder ein bisschen neugierig geworden. Jens, macht ihr das dann auch so, dass ihr auch gegenseitig euch Feedback gebt zu euren Projekten? Oder ist das dann, hat das mit der Arbeit gar nichts zu tun? Was ist denn, wie funktioniert der Austausch so bei euch im Atelier?
Ach, das gibt's schon. Also es gibt jetzt keine Regelmäßigkeit oder so, aber wenn man so mal am Nachbartisch oder am Nachbarzimmer vorbeiläuft, sieht man ja eh, was dann gerade da geöffnet ist oder rumliegt. Und manchmal heißt es dann auch wirklich konkret, hier, les mal das letzte Kapitel. Versteht man das? Oder sollte ich da noch irgendwie was feintunen? Oder wir bewerben uns ja auch immer fleißig reihum für irgendwelche Stipendien und so. Und auch da ist dann immer die Bitte vor Abgabe, dass jemand nochmal einen Blick wirft. Also teilweise gibt es auch Kollaborationen, aber eher seltener. Aber auf jeden Fall das Interesse, was die anderen gerade so produzieren und dass man schnell mal Feedback geben kann oder bekommen kann, wenn es gewünscht ist. Ja, also die Möglichkeit ist immer da, aber es ist auch nicht so krampfig. Ich kenne ja Ateliers, die setzen sich dann auch irgendwie alle paar Wochen zusammen und dann muss jeder mal reihum vorstellen oder erzählen von sich oder so. Das wäre mir zu aufgedrückt. Weil hat ja auch jeder einen anderen Rhythmus. Ja, eine macht so ein paar Kurzgeschichten, die sind nach einem Monat oder ein paar Monaten fertig und bei mir braucht es halt 4 Jahre, ehe ich damit an die Öffentlichkeit mich wage. Da gibt es natürlich dann zwischendurch auch kleinere Zäsuren wie abgeschlossene Kapitel oder so, aber dennoch, das ist dann eine ganz andere Strecke, die zu überstehen ist oder bewältigen.
Ja, habt ihr denn sehr unterschiedliche Arbeitsrhythmen, weil du gerade gesagt hast, weil es gibt ja Leute, die arbeiten nachts oder die haben vielleicht einen Arbeitsbereich, wo sie halt ganz andere Felder beackern, wo sie vielleicht mehr raus müssen, Kundenkontakt haben oder so. Also seid ihr alle Comiczeichner, Comiczeichnerinnen oder?
Illustration und Comic sind 5 von 6. Die Marion, eine gute Freundin von mir, die braucht nicht viel Platz, aber die schreibt da an Texten. Das ist die einzige nicht zeichnende Person aktuell. Die ist Kunsthistorikerin und schreibt dann immer lange Artikel über italienische Renaissance, Gebäude und Skulpturen eben aus der Renaissancezeit, die sie sich unter die Lupe nimmt. Aber wir anderen sind alle im weitesten Zeichner. 2 sind eher Illustratoren, aber die anderen machen mehr oder weniger auch langfristig angelegte Comicprojekte. Ich als einziger dann eher so weniger griffige Themen, die man sich dann eben so zusammen recherchieren muss, wie die Weltgeschichte.
Ein gutes Stichwort, hä?
Absolut gutes Stichwort, ja. Also ich wollte sagen, bei euch im Atelier ist ja dann ganz schön viel los. Und da bist du wahrscheinlich echt wie so ein Fels, habe ich den Eindruck, weil mit deinen Projekten, das sind ja schon, kann man sagen, echte Boliden, ne? Also du hast schon gesagt, 4 Jahre sitzt du an einem Buch und diese Bücher, die du machst oder die du gemacht hast in jüngster Vergangenheit, wenn man so von jüngst da überhaupt noch sprechen möchte, die behandeln ja nichts Geringeres als die Weltgeschichte und zwar die Welt, also wirklich vom Anfang an, also vom Urknall an. Das sind Alpha, Beta und Gamma.
Einmal mit allem bitte beim Döner an der Theke.
Ja, aber echt, ey. Also ganz kurz, Alpha, Beta und Gamma sind Bücher über die Entstehung der Welt. Und zwar Alpha dreht sich um die Entstehung der Welt vom Urknall an bis zum Auftreten der Menschheit. Und fast das ganze Buch über geht's nur um wabernde Massen, Elemente und Substanzen, die auf unterschiedlichste Weise zusammentreffen. Ich finde das wahnsinnig abgefahren, total faszinierend. Und dann auf der letzten Seite taucht ja der Mensch auf, wobei du gesagt hast, dass selbst dieser Zeitraum ja eigentlich schon gestreckt ist, weil das alles so auch analog zum richtigen Zeitverlauf ist, ne? Also
einigermaßen, ja. Also ganz exakt nicht, weil dann würde ich zu viele Leute verlieren, die dann schon auf Seite 100 aussteigen, weil sie denken, oh Mann, ey, ich krieg's nicht mehr, weil ich verzichte ja auf alles, was normalerweise eine Geschichte nach vorne treibt, also Protagonisten und irgendeine Art Handlung und Dialogen mal ganz zu schweigen. Also es gibt in Beta dann als die Sprache sich entwickelt, mal so ein paar Sprechblasen, um das überhaupt zu visualisieren oder zu versinnbildlichen anhand von Comic-Panel-Zitaten. Ansonsten ist das ganze Ding ja komplett über 1300 Seiten stumm. Ja, also das waren zeichnerisch immer große Herausforderungen und ich habe es immer mit den jeweiligen Skills, die ich in Alpha vor 20 Jahren oder in Beta vor 10 Jahren und jetzt aktuell in Gamma, die ich dann anwenden kann oder die ich mir über die Jahre drauf geschafft habe.
Also Alpha, das heißt Directions, richtig?
Mhm.
Ja, das ist dann quasi die Entstehung der Ursuppe, also im Prinzip des Planeten, wenn man so will, der ganzen Substanz, der Materie. Und dann kommt Beta ist Civilizations.
Ja, Mehrzahl auch, genau.
Zwei Teile?
Zwei, ja. Eins bis zum Beginn der Zeitrechnung und zwei vom Jahr 1 bis 23. Nee, Ende 22. Und seitdem ist schon Zukunft, ne? Also ihr lebt schon auch jetzt in der Zukunft.
Ja, ja, ständig.
Seit 2 Jahren zumindest in meiner Verordnung.
Ja, krass. Boah, das wollte ich schon immer. Da war ich noch in der Grundschule, wollte ich in der Zukunft leben. Yay.
Ja, jeden Tag lebst du in der Zukunft.
Dabei schiebt sie sich immer nur vor uns weg, ne? Also wir tun sie immer verdrängen mit der Gegenwart.
Genau. Aber sag mal, und dann gibt's doch einen dritten Band. Oder ist der noch in Arbeit?
Nö, Alpha, Beta 1, Beta 2 und Gamma. Und dann mache ich den Sack zu. Also da.
Also genau. Worum geht's denn in Gamma?
Also ab 23 die Zukunft. Bis zum bitteren Ende im mehrfachen Wortsinn. Also bis das Universum wieder zuklappt.
Cliffhanger.
Nee, wirklich. Ich meine, es gibt dann nichts mehr. Also ich meine, ich habe jetzt nur die Wahl gehabt, wie die Menschheit sozusagen dann den Löffel abgibt. Also dass es uns dann nicht mehr gibt. Also ich meine, ne, keine Art, statistisch gesehen, lebt länger als 1 Million Jahre und wir werden das eher schaffen. Also nee, es war halt schwierig, welchen Pfad der Auflösung ich hinten raus fürs Universum wähle, weil da die Astrophysiker selber uneins sind. Also ob es den Big Rip gibt oder den Big Bounce oder den Big Crash, da bin ich ja so frei, dass ich dann als Autor auch wählen kann, also auch von unentdeckten Massen oder Energien dann auch ausgehen kann, von denen wir heute noch nicht mal eine Ahnung haben, die dann aber doch bei mir dazu führen werden, dass das All nicht bis in alle Ewigkeit endlos auseinanderstrebt, bis es dann irgendwann auch selbst atomare Strukturen zerreißt. Das habe ich halt nicht akzeptieren können, dass es so eine Einmaligkeit hat, ja, wie auch alles ist nicht einmalig. Warum soll es dann unser Universum sein? Das kriege ich nicht ins Reine mit meinem Verständnis von Welt. Also mein Universum wird irgendwann aufhören zu expandieren und sich dann wieder zusammenziehen und dann in einen neuen Urzustand, einen Zwischenzustand, eine neue Singularität wird sich ergeben. So, da habe ich dann immer schon mal verraten, wie die letzten Seiten des Buches ungefähr aussehen werden.
Oh, Spoiler, ja.
Wie hast du dir dieses ganze Wissen angeeignet? Also du musst ja wahnsinnig viel recherchiert haben, oder?
Ja, das mache ich jeden Tag, aber immer auch nur so häppchenweise, ne? Also ich bin nicht der dann ein Buch völlig verschlingt und Stephen Hawking in- und auswendig kennt, sondern ich lese dann immer die entsprechenden Stellen, wenn ich bei einer Fragestellung oder bei einem Kapitel bin und dann auch möglichst breit gestreut. Also dann eher wie die Metastudie, die sich 500 Einzelstudien vereint. So gehe ich dann ganz schnell durch irgendwelche Fachartikel oder Webseiten von Max-Planck-Institut oder von der NASA oder keine Ahnung, ziehe mir da möglichst aktuelle Statements von, ja, zum Beispiel Astrophysikern. Aber ich meine, ich bin nirgendwo Fachmann oder habe da Spezialwissen, was mich dann auch mal in die Bredouille bringt, wenn ich Vorträge halte, dass dann immer Leute vermuten, ich kenne mich jetzt überall aus. Und dann muss ich dann immer sagen, naja, ich kannte mich dann vielleicht ein bisschen aus, als ich bei dem Abschnitt war, über die Entstehung von irgendwelchen selbstreproduzierenden organischen Molekülen. Und ich kann das jetzt aber nicht referieren, weil ich ja schon ganz woanders bin. ja, diese 20 Jahre Arbeit daran plus die Jahrzehnte, die ich mich vorher schon für interessiert habe, ist halt zumindest ein fruchtbarer Nährboden gewesen. Und ich habe dann mit dem, was ich schon von dem Interesse, das ich habe seit Kindertagen, was ich dann schon so als Basis im Hinterkopf hatte, das habe ich dann immer noch, wenn ich bei den jeweiligen Episoden ankam innerhalb der Erzählung in der Trilogie, da habe ich das dann immer aufgefrischt beziehungsweise auf den neuesten Stand gebracht mit der Internetrecherche und mit den Bibliotheken, die ich seitdem so stark frequentiert habe wie nie zuvor und habe mir dann Bücher stapelweise ausgeliehen. Bei Alpha waren das dann teilweise, habe ich mal gezählt, so 60 oder 70 Titel, die ich gleichzeitig zu Hause hatte. Und dann saß ich dazwischen so halbmeter hohen Türmen, wo überall Post-its und irgendwelche Blätter noch eingelegt lagen, an welchen Stellen ich wo was finde und habe mich dann da durchgearbeitet. Und wenn die 3 Monate um waren, 2-mal online verlängern und beim 3. Mal wieder in echt, dann stand ich vor dem großen Problem, wie kriege ich den ganzen Quatsch jetzt wieder in die AGB? Und dann musste ich meine, also jetzt Frau, damals Freundin fragen, sie hat ein Auto und ich eben nur Fahrrad. Entweder bin ich dann mit 4 großen Beuteln links und rechts am Lenker, bin ich dann die Philippstraße lang geeiert, um die dann da wieder in echt vorzulegen. Und später sind wir dann sogar mit dem Auto gefahren. Das war echt richtig körperliche Arbeit, diese Kilo Papier da immer hin und her zu bewegen. Und ich habe dann auch einen Antrag gestellt, meinte dann, passt auf Leute, ich arbeite hier an was mich viele Jahre eben und wo ich dann die ganze Weltgeschichte erzähle und ich brauche dann mal so ein Buch auch schon mehrere Jahre, wenn ich immer mal wieder ran muss. Kriege ich bitte eine Genehmigung, dass ich es zumindest für 6 Monate haben darf? Und sie, nein, das machen wir nicht mal für Doktoranden, also dann ist schon gleich gar nicht für so ein, was sind Sie, Comiczeichner? Nee, Sie müssen sich ganz normal an das Regelwerk halten und oder kaufen Sie sich die doch? Und ich, ja, na klar, ich miete ich noch einen Raum an, nur für meine Recherche. Also das war krampfig so.
Ich kenne diese Bücherstapel auch, also ich kenne sie tatsächlich noch aus dem Atelier, ich kann mich gut daran erinnern, wie die da auch standen. Ich kenne die aber auch von mir zu Hause und ich kenne auch diese Fahrten zur Bibliothek, wo man sich entweder so voll mit Beutel behängt oder jemand fragen muss, der ein Auto hat. Zwinker, Zwinker in Richtung Ingo. Der kennt nämlich auch schon diese Bitten. Können wir vielleicht zur Bibliothek fahren?
Ja, sehr schön. Beide
Bücher verlängern? Aber nochmal zurück, wenn man das jetzt nicht kennt, nochmal. Alpha Directions ist die Geschichte der Welt vom Urknall bis zum Auftreten der Menschen. Das heißt, die ganze Evolutionsgeschichte. Dinos kommen drin vor, ganz toll. Der zweite Teil, Beta in 2 Bänden, ist die Menschheitsgeschichte von 0 bis 2022. Und Gamma Visions ist dann die Zukunft ab 2023, das heißt, in der wir jetzt leben. Alles, wo sich immer um die Menschheit dann dreht. Also das heißt, auch Gamma ist dann nur noch auf den Menschen bezogen, nehme ich mal an. Oder gehst du da auch dann wieder vom Menschen weg?
Ich gehe dann auch wieder vom Menschen weg, aber ich bleibe in der Region hier, ja.
Also Region Erde, meinst du?
Im weitesten Sinne in der Milchstraße, die sich dann in 8 Milliarden Jahren mit der Nachbargalaxie, mit Andromeda vereinigen wird, zu Milko Media. Oder gibt es so verschiedene Mischnamen, die da schon die Astrophysiker für proklamiert haben. Nee, genau, also ich habe zwar die Geschichte des Universums, also wie es sich bildete, erstmal wiedergegeben, aber ich zoome ja dann sofort auf die Milchstraße, dann auf unser Sonnensystem und dann auf die Erde und da bleibe ich ja dann auch, genau. Und am Ende zoome ich wieder ein bisschen raus, aber ich bleibe auch im weitesten Sinne in der Region, weil ob in irgendwelchen anderen Teilen des Alls sich noch ganz andere Formen des Lebens oder was auch immer herausbilden, mag sein, aber da kümmere ich mich jetzt nicht weiter drum. Ja, und ich will mir ja auch nichts ausdenken. Ich denke mir ja an keiner Stelle was aus und auch in der Zukunft versuche ich mir so wenig wie möglich auszudenken, sondern höchstens zu interpolieren oder fortzuschreiben oder habe so Plausibilitätskorridore, in denen ich mich bewege, aber ich tue jetzt mal nicht irgendwie irgend so eine krasse Alien-Invasion ausdenken, also das liegt mir fern. Da gab es übrigens auch ja immer wieder Kritik dran, dass ich so anthropozentrisch erzähle, was ich nie verstand, weil ich immer dachte, ich erzähle von uns. Warum soll ich dann den Scheinwerfer woanders hinrichten? Ne? Also ich vergleiche das immer mit so einem Familienfotoalbum. Da tauchen auch manchmal Nachbarn, Kollegen oder Freunde auf, aber es geht doch in enger Sichtweise doch hauptsächlich darum, wie die eigene Sippe so geworden ist. Und die Aufgabenstellung ist ja schon komplex genug. Da muss man jetzt nicht noch schauen, was woanders stattfinden hätte können, wo man ja auch null Informationen drüber hat. Das Reich der Fantasie ist dann einfach betreten und das wollte ich nicht.
Ja, verstehe. Also das wäre dann sozusagen die Kritik daran war, du hättest Aliens machen sollen oder was? Oder alles aus der Sicht einer Möwe oder eines Igels?
Ja,
oder?
Also es gab dann so Leser, die haben mir dann vorgeworfen, dass es so aussehen würde, als wäre alles, also es wäre einfach der Teppich ausgerollt, dass wir dann die Bühne der Geschichte betreten, wo ich immer dachte, hä? Aber es ist doch einfach nur, weil ich kann nicht aus meiner Haut schlüpfen, genau. Und würde ich es aus Sicht einer Möwe erzählen, dann würde halt alles so aussehen, als wenn die Felsen nur sich da konkretisiert haben, damit die Möwe da ihr Nest drauf bauen kann. Es ist doch einfach falsch rum gedacht.
Ja. Da hätte ich auch eine Frage, und zwar, weil das ist ja dann eigentlich so eine Art philosophischer Gedanke, ja? Aus welcher Sicht heraus erzählst du denn jetzt die Weltgeschichte? Also du könntest es ja auch aus einer Sicht einer Möwe machen, aber dann würdest du dir anmaßen, die Sicht einer Möwe zu kennen oder so. Was ist denn dein Interesse an, das ist ja das ganz große Rad, was du da drehst. Also ist das jetzt ein wissenschaftliches oder eher, was würdest du sagen, philosophisches Interesse oder religiös vielleicht? Aber bist du ein religiöser Mensch?
Ja, religiös am allerwenigsten. Ich bin ja total Atheist, also jetzt vielleicht nicht fundamental, aber solange mir da kein einleuchtender Grund für aufschimmert, lehne ich da höhere Ideen, Gedanken und Pläne absolut ab. Philosophisch, wenn es so eine Bereiche streift, wird es gern mitgenommen. Wissenschaftlich bin ich auch nicht, weil ich versuche zwar nach dem aktuellen Stand das alles zu behandeln, aber da überholt mich dann schon wieder die ständige Fehlerkorrektur oder das Fortschreiten der Erkenntnisse. Das Weltwissen alle 2 Jahre wächst. Wie soll ich dagegen ankorrigieren? Ich hätte jetzt Alpha schon 10-mal ändern müssen. Also ich bin da in textlicher Hinsicht schon sehr offen für, dass ich für eine Neuauflage dann Korrekturen vornehme. Aber der Bildteil ist ja eh antiquiert. Ich arbeite ja auch mit Bildern aus allen Zeiten und Kontexten oder auch aus allen Vorstellungsräumen. Also so Dino-Darstellung aus Mitte des 19. Jahrhunderts, wo die noch so als schwerfällige Echsen auf allen Vieren durch die Gegend krochen, haben ja genauso ihren Platz wie die neuesten Visualisierungen, so ganz elegant und gefiedert, also wirklich fast schon aussehend wie moderne Vögel. Und Vögel sind ja auch Dinosaurier, ganz streng betrachtet.
Ist das dann gar nicht so sehr der möglichst neutrale, objektive Blick auf die Weltgeschichte, sondern eine Abbildung der vielen verschiedenen Blicke?
Genau, eine Darstellung der Darstellungen hat mir mal jemand so gedeutet, dass das eher zusammenschaltet. Deswegen kommen ja auch religiöse Darstellungen vor, dass ich dann immer das versuche, so gut wie möglich zu verknüpfen. Auf Textebene sage ich eben, es bilden sich jetzt die ersten Sterne, aber auf der Bildebene sieht man eben nicht nur irgendwelche Gravitationskerne, die Wasserstoffwolke zusammenziehen, sondern auch so Mutter Sonne gütig vom Himmel scheinen und dass ich das immer gleich direkt mit uns verknüpfe. Was bedeutet das? Was hat das für einen Impact? Was konkret bringt es mit sich, dass eben ein Asteroid einschlug und den Weg frei machte für Säugetiere und Vögel? Sonst gäbe es uns einfach nicht. Punkt. Und nochmal zurück zum Urfunken. Warum wollte ich das machen? Weil ich es haben wollte. Also das ist dann meine Chuzpe gewesen, die Welt mir so anzueignen, dass ich sie zeichnerisch mal einmal komplett durchdekliniere. Also mir waren die Abbildungen immer zu wenig. Ich habe als Kind, das waren halt meine Eskapismen, da in irgendwelchen paläontologischen Bildbänden mich in diesen tollen Gemälden oder auch Zeichnungen zu vertiefen. Und ab und zu gab es vielleicht auch mal eine Sequenz in so einem Brockhaus, dann meinetwegen der Schädel und dann gibt es so eine Aufreihung von Quastenflosser, dann irgendeine Echse und dann ein insektenfressender Baumbewohner, irgend so ein Vorform von Primaten und dann uns. Und ich habe das immer auch zusammengezogen, als wie so ein Strip, als Bewegung über die hunderte Millionen Jahre. Also ich habe das immer schon so wie sequentielle Kunst wahrgenommen. Es gibt so eine Schnelldurchläufe und ich wollte das immer im Gegenteil so maximal ausbreiten wie nur möglich. Und mehr war eben nicht drin, als diese 1300 Seiten, die am Ende rauskommen. Mehr wäre am einen Personenunternehmen schwer möglich oder ich weiß nicht, wie viele Jahre ich da noch ranhängen müsste. Es ist immer noch extrem kurz. Das sage ich jetzt nicht aus Koketterie, sondern weil es wirklich unmöglich ist, diese Zeitabläufe einigermaßen adäquat wiederzugeben. Ich ich habe ja auch geschummelt und am Anfang, das ist ja nicht korrekt, weil Caro vorhin meinte, das ist proportional zur wirklichen Entwicklung. Ich habe natürlich doch gestreckt und die Dinosaurier tauchen nur auf 30 Seiten auf, aber sind halt nur 30 Seiten. Für manche ist es dann so enttäuschend, dass sie es gleich wieder aus der Hand legen. Aber wenn man jetzt mal die Ära der Dinosaurier, diese 250 Millionen Jahre, wenn man das jetzt mal rechnerisch in diese 14 Milliarden irgendwie aufgehen lässt, dann habe ich sie schon viel zu breit wiedergegeben. Es ist immer nur eine Annäherung. Also, aber trotzdem, ich finde es schon relativ krass, das halbe Buch überhaupt ohne Lebewesen abzuhandeln, bis ich dann die ersten Molekülketten eines Besseren besinne. Aber dann nimmt es doch recht schnell Fahrt auf. Und mein Hauptgedanke war eben, es gibt zig textbasierte Bücher, die das alles abhandeln und beschreiben und die sind total wichtig, aber schrecken vielleicht auch viele Leute ab, die das gar nicht wollen, sich da durcharbeiten und komplett in ihrer Fantasie sich erheben lassen oder zum Leben erwecken. Ich wollte es eben auch wirklich zeigen, aber auch gleichzeitig diese Brücke spannen und dann dadurch auch alle Aspekte, die unsere menschliche Zivilisation und Kultur ausmachen, da noch mit einarbeiten. Das wurde mit der Zeit auch immer wichtiger. Das hatte ich ganz am Anfang noch nicht so zentral auf der Zielscheibe, aber das merkte ich mit der Zeit, das macht doch einen Riesenspaß zu jonglieren und die Seiten zu bauen und das alles so einfließen zu lassen. Und da gibt es so unglaubliche Synergy-Effekte oder Erkenntnisse, die dann auch in mir aufgeploppt sind, dass ich dann merke, ah ja, das könnte man so in der Form weiterführen oder da überleiten, den Blick oder eben auch die Erzählung so von einer Sequenz oder von einer Quelle zur nächsten so springen lassen. Das war ein Riesenspaß, so auf diese Art die Weltentstehung zu erzählen oder einen neuen Zugang zu bieten. Ja.
Ja, es ist irgendwie das größte Höhlengemälde der Welt. Irgendwie. Also wenn du so willst.
Aber man
also,
kann sich in den Schrank stellen.
Wenn man es abwickelt.
Wenn man es auf, genau, wenn man es so an die Wand hängen würde. Also du hast diese Bildsprache vermisst eigentlich in diesen ganzen Werken, die es bisher gibt.
Genau, also genau, ein Zugang, letztendlich ist ja, wenn man von außen als Betrachter in irgendeine Welt eintaucht, ja, mit so einer kamerabestückten Drohne in einen anderen Planeten besuchen würde, was würde man denn als erstes wahrnehmen? Man würde doch nicht Textbeschreibungen von irgendwelchen dort vorkommenden Existenzen vorfinden, sondern würde das doch erstmal alles, und wir sind ja visuelle Menschen, man würde doch erstmal sehen wollen. Also klar, man misst, was ist auf den Jupitermonden und man macht da Spektralanalysen, aber alles giert doch danach zu sehen, wie es dort aussieht, wenn wirklich mal eine Kamera gebaut wird, die dem Druck standhält oder den Temperaturen auf der Venus, mehr als nur das eine Foto, was jetzt seit 50 Jahren kursiert, was die Sowjets da mal mit ihrer Landesonde geschossen haben. Man will es doch hauptsächlich sehen. Und darüber kann man ja auch so viel mehr noch Informationen vermitteln. Ich habe ja auch Moleküle und alle möglichen Arten von wissenschaftlichen Abbildungen, Diagramme, Karten und alles, was irgendwie sich da gruppieren ließ im Zusammenhang mit irgendeiner Erfindung oder neuen Entwicklung, habe ich ja dann auch zu Papier gebracht. Aber hauptsächlich geht es um den visuellen Zugang und der Text hat in jedem Fall dann das Ganze noch ja besser nachvollziehbar gemacht, dass man eben also meinem Pfad dann als Leser folgen konnte, wenn man wollte. Manche zumindest haben auch gesagt, ja, der Text, den blende ich aus. Ich will einfach nur diese Bilder einsaugen und mich daran ergötzen. Aber mir war eben auch wichtig, dass ich trotzdem immer ein Minimalangebot an Informationen mitgebe, plus am Ende eines Kapitels, also eines Zeitabschnitts einer Ära, dann auch schon die Fakten kommen lasse. Also genau Jahreszahlen und Angaben, was, wann, wo, in welcher Art sich gerade da entwickelte oder auch wieder zugrunde ging, dass man das dann nochmal so im Komprimat serviert bekommt, alle 20, 30 Seiten so ungefähr.
Ich finde es ganz witzig, du hast ja jetzt Gamma gemacht, Gamma Visions, und das erscheint dann im Herbst 25. Und da hast du ja mit Ingo was gemeinsam, weil da habt ihr ja beide jetzt ziemlich in die Zukunft geschaut, wie sich die Dinge so entwickeln werden.
Ein bisschen, also ich nicht ganz, ich ziehe das Bild nicht ganz so weit auf wie Jens. Ich habe ein Projekt, jetzt den ersten Band abgeschlossen, was das Frühjahr kommen wird bei Dago in Frankreich zuerst. Das wird Metropolia heißen und wird auch in Berlin spielen und es ist im Berlin des Jahres 2099. Also es ist ein bisschen so die nähere, etwas nähere Zukunft und dort wird es halt ganz viel darum gehen, wie sich die Gesellschaft halt so ein bisschen bis dahin verändert haben wird, das Klima sowieso und auch die Technologie und auch künstliche Intelligenz. Also es wird so eine Mischung aus Low-Tech und High-Tech sein wahrscheinlich. Also wir haben da so eine, das ist schon eine Vision, die wir da so entwickelt haben, wobei ich in der Situation bin, dass ich für die Dramaturgie halt auch Dinge erfinden muss. Weil wir wollen ja das Drama. Also wir wollen ja eine Geschichte erzählen, wir wollen Detektivgeschichten erzählen. Ja, wir haben eine Hauptfigur, wir haben Nebencharaktere, wir haben eine Love Story und es muss ja getrieben sein. Also genau das, worauf du, wie du gesagt hast, verzichtet hast, also eine Story voranzutreiben, das wollen wir natürlich machen. Vor allem, weil es auch immer eine abgeschlossene Geschichte in einem Band sein wird. Also insofern ein bisschen, ja, Zukunftsvision, ja, da haben wir gemeinsam.
Ich freue mich da sehr drauf. Das sieht fantastisch aus, was du da ab und zu schon mal durchblicken lässt. Ich dachte jetzt echt nicht, dass es Berlin ist. Es sah so subtropisch aus, aber klar, du hast ja noch impliziert, dass es hier ein paar Grad wärmer wird. Und
ja.
Wachsen dann Palmen.
Warum nicht? Ja, also ich denke
ja, schon. Ja, nee, völlig legitim. Mal schauen. Momentan nimmt es ja so leider so krass Geschwindigkeit auf, dass man das gar nicht früh genug verorten kann, ne? So eine Umwälzung.
Ja, weiß, ja.
Ach, und die lassen sich auch dann die Haare scheren, damit die dann mit den Temperaturen besser zu Rande kommen, ja. Ich erinnere sehr viele Kahlköpfige.
Ich habe so verschiedene Ideen und das morpht auch die ganze Zeit, während ich an dem Ding sitze. Tatsächlich habe ich mir auch mal gedacht, dass lange Haarfrisuren eher unpopulär werden. Erstens, weil es einfach sau warm sein wird, irgendwie, also klimatisch, es wird eher sich den Tropen ein bisschen annähern. Und zweitens, wir haben Interface-Ports, also am Kopf, weil vieles, was wir heute als Mobilgerät mit uns rumschleppen, wird wahrscheinlich auch als Implantat irgendwie funktionieren, also wo man sich dann quasi einklinken kann. Das wäre halt unpraktisch, wenn man da ständig irgendwie so nachrasieren müsste oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich irgendwie beim nächsten Band schon wieder eine andere Idee. Keine Ahnung. Es ist immer so ein dynamischer Prozess. Ich wollte auch zu deinem Stil, lieber Jens, mal sagen, du hast einen irrwitzig detailreichen Stil. Also mich erinnert das teilweise so an so Holzschnitte oder Kupferstiche. Also du machst sehr, sehr, sehr viel mit so feinen Schraffuren. Du bist rein analog unterwegs, ne? Weil du sagtest hier, du schleppst hier stapelweise Papierzeichnungen rum, oder?
Ja. Also alles, was man an Bildinformationen im Eigentlichen bekommt, also die ganzen Outlines, aber auch der Großteil der Schraffuren und der Details, ist alles auf Papier. Wobei ich mich immer mehr verschlankt habe über die Jahrzehnte. Also mein Erstlingswerk Leviathan oder dann Alpha, da waren dann alles, war alles auf A3, da habe ich mich echt richtig ausbreiten müssen noch mit so Farbstiften, auch eher eine unkluge Entscheidung, weil es auch nicht Wasser, also ich hatte mich auf irgendeinen Aquarellstift, die Reihe heißt doch noch Albrecht Dürer, einer meiner großen Vorbilder, deswegen die vielen Schraffuren, habe ich mich auf den eingeschossen, weil das so ein geiles Schwarz ist, das habe ich nirgendwo anders bekommen und auch auf so eine ganz spezielle Art sich dann doch nochmal ein bisschen wegradieren lässt, wenn ich bestimmte Sachen dann nochmal ein bisschen absoften will, aber eben doch hält, aber man darf nicht mit feuchten Fingern rauf. Da hat mir mal ein Galerist in Paris, der hatte da eine Ausstellung unter dem Dach in dem Haus. Da war es im Sommer brütend heiß und sein Angestellter, der die Bilder rahmte, hatte geschwitzt. Und dann hatte ich auf jedem Bild, das in der Ausstellung hing, habe ich jetzt seine Daumen in den Ecken. Aber das, so eine Story, irgendwann kriegt das dann Eigenleben, dann ist das jetzt halt so. Und wenn es irgendwann mal einen Sammler kauft, dann sage ich einfach, ja, das ist wegen der Pariser Ausstellung da. Das sind nicht meine Abdrücke, aber so und so kann man das dann immer noch einflechten. Ja, also von A3 auf A4 downgesized. Beta ist auch nur auf so ganz shitty Kopierpapier, 80 Gramm.
Du hast das alles auf A4?
Ein 500er Block nach dem anderen weggeschreddert, weil ich dann immer noch die Vorzeichnung drunter gelegt habe und am Lichttisch dann die Reihenzeichnung rauf. Alles A4 mit einem ganz dünnen Bleistift. Also ich spitze den quasi nach allen paar Strichen, dass die Spitze, was hat das dann? Ein paar Mikrometer, also die bricht dann auch schnell mal weg, aber so ganz fein, genau. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich verkleine, dann habe ich zwar mehr Details auf dem Ergebnis, aber manchmal tut man sich auch so in den Dimensionen ein bisschen verstolpern, dass das dann so ein bisschen ungelenk aussieht. Also mittlerweile wäre ich schon fast der Meinung, wenn man so fein arbeiten könnte, man müsste vergrößern, weil wenn ich Skizzen mache, so eine ganz kleine Zeichnung von einer Figur, die sieht immer unglaublich stimmig aus. Und wenn ich die dann aber auf A3 aufblase, dann kriegt die manchmal, also zumindest bei mir auf Papier, dann sowas ungelenk. Ist dann, also man kann das natürlich auch wollen, aber wenn man es gerade eben nicht will, dann stört das am Ende, dann wirkt es eben so, als wenn einige Körperteile oder Gesichtsteile über das Ziel hinausgeschossen werden oder zu stark gewachsen oder nicht gewachsen werden. Also ich kenne auch Kollegen, die echt sich eine kleine Faustskizze von ein paar Zentimetern dann aufblasen, also einscannen, groß ausdrucken und das als Referenz im Hintergrund legen, weil das dann nochmal viel näher dran ist irgendwie an so einer Idealform. Aber je nachdem, was man will, also jetzt, ich arbeite ja in der Trilogie sowieso meistens mit Bildquellen und da muss ich ja eh gucken, dass ich so nah wie möglich an der Vorlage bin, ja. Aber Papier, so lange wie möglich, klar, Papier, um es dann ausstellen zu können, um es vielleicht auch irgendwann zu veräußern, wenn man mal auf einen Sammler stößt. Ansonsten kann man super vorher, nachher daran demonstrieren und dann, ich mache ja immer wieder Ausstellungen, wo ich dann immer drucke und Originale gerahmt parallel zeige, teilweise am selben Bild oder zumindest an derselben Strecke oder für dasselbe Buch, dass das für den Betrachter nochmal so einen Mehrwert hat, wie man so rangeht. Aber so könntest du ja auch Zwischenschritte deiner Digitalarbeit, könntest du ja auch so ein Step-by-Step, so eine Art Dokumentation machen. Das wäre ja genauso möglich. Nur hast du am Ende nichts, was du in der Hand halten kannst. Ist dann halt dann eher der wertige Druck, wenn du dann Bock drauf hast, irgendeine Seite oder so nochmal rauszulassen. Ne?
Ja. Ja, es ist ein bisschen unsexy. Ja. Es fehlt halt das sinnliche Original mit den Daumenabdrücken und der leicht eingerissenen Ecke und dem Kaffeefleck.
Tja.
Ja, genau.
Ist ein bisschen sehr nostalgisch, klar. Aber ich meine, ich habe keine Lust. Ich bin total faul in Sachen. Ich tue mir nicht zig Tablets ausprobieren und Filter runterladen oder also so Pinselspitzen kaufen, dass es in Photoshop dann dadurch möglich ist, den und den Kreideeffekt nachzuahmen. Ich schaue, dass ich es noch irgendwie so hinkriege, beziehungsweise habe mich ja in meinem Stil auch auf so eine Art Strichvariante eingeschossen. Da sind ja auch nicht viele Effekte dabei. Also manchmal habe ich negativ, also invertiert Outlines. Also zum Beispiel bei meinem Gilgamesh-Epos, da habe ich Enkidu, wollte ich den Gegenspieler, seinen halbtierischen, den wollte ich die ganze Zeit immer als Gegenstück auch zeichnerisch bringen. Da habe ich dann immer mühsam ihn gezeichnet und dann noch mit einer Outline versehen, dass ich das ganze Endprodukt, also die Figur dann auswählen konnte und invertieren konnte, dass die Zeichnung dann eben alles, was schwarze Striche dann waren, am Ende weiße Stege in einem schwarzen Körper sind. Das könnte man natürlich alles sehr viel mehr optimieren, wenn man rein digital arbeiten würde. Und so habe ich mir da einen abgebrochen auf jeder Seite, den immer wieder so umrandet, dass ich ihn dann invertieren konnte. Aber so eine Sachen, da muss ich halt mit meinen Möglichkeiten dann eben das Optimum rausholen. Meistens geht's irgendwie und manchmal kann man dann auch schummeln. Zum Beispiel Sterne würde ich, wie in Alpha, habe ich dann immer noch Kreise gemacht und das Außen drumherum dann schwarz eingefärbt. Das würde ich nie wieder machen. Jetzt würde ich einfach ein Blatt nehmen, schwarze Pünktchen machen und dann invertieren. Also so.
Zum Beispiel, ne? Ja, das ist doch völlig legitim. Also auch früher hat man ja solche Montage- und Foto- und Kopiertechniken halt eingesetzt, um halt Ergebnisse zu erzielen in allen möglichen Sachen. Oder auch hier, wir hatten ja unsere Folge mit Sascha Wüstefeld, wo er ein bisschen von seiner Arbeit bei Mosaik erzählt hat. Das ist zum Beispiel die Lona Rietschel, die ja die Digidax gemacht hat und auch die Abrafaxe, dass sie unfassbar viel Deckweiß, also so Gouache verwendet hat, um halt den Strich nochmal so ein bisschen nachzubearbeiten und zu überdecken und zu formen und dann wieder mit Tusche drüber und dann wieder mit Deckweiß. Und
alles, was dem Ergebnis dient, ne? Genau.
Ja. Jens, also das heißt, man muss sich dich immer richtig so als klassischer, wahrscheinlich so vorstellen, wie man sich so einen Comiczeichner mal vorstellt, ne? Sitzt halt über den Leuchttisch gebeugt, zeichnest Tag ein, Tag aus da deine Seiten.
Trifft bei mir als einem der wenigen noch ziemlich hundertprozentig zu, genau.
Ey, sag mal, was ich mich da frage, ja, wenn du halt wirklich so ein Mammutprojekt jetzt hast und ich meine, du hast es jetzt dreimal durchgespielt, beziehungsweise je nachdem, wie man rechnet, viermal. Da sitzt du dann an der ersten Seite und weißt, du hast noch wie viel hundert vor dir. Da braucht man ja ganz schön Durchhaltevermögen, oder? Also ich stelle mir das so vor. Wie machst du das?
Ein paar Marathonläufe sind es schon. Ja, keine Ahnung. Als ich anfing, war ich ja noch total blauäugig und sagte zu meinem Verleger, ich hätte jetzt mal Bock, die Evolutionsgeschichte zu zeichnen. Da hatte ich ja vorher Leviathan und ungefähr 140 Seiten. Und dann meinte ich so zu ihm, das kann jetzt schon ein bisschen umfangreicher werden. Ich schätze mal so 200 bis 250. Und er, ja, dann mach das. Also ich hatte ihm drei Themen zur Auswahl gestellt. Er meinte so, das würde am ehesten jetzt so im Anschluss passen, also so, was man erwarten würde jetzt als Nachfolgewerk. Und da dachte ich, okay, aus damaliger Sicht war das für mich auch schon Klopper, aber dachte ich, das ist doch zu bewältigen in 2-3 Jahren. Und dann, als ich so loslegte und merkte, wenn ich das in dem Tempo jetzt so ausdehne, erstmal okay, 20 Seiten nur Urknall, dann so ganz langsam fangen sich da an, irgendwelche Materiewolken zu konzentrieren zu den ersten Protosternen. Ich will das nicht so krampfig beschleunigen, das braucht seinen Raum, das hat so eine eigene Logik oder auch Kraft, das braucht Platz. Und dann wurde es halt immer länger. Dann habe ich gesagt, okay, es müssen Teile werden, weil die Menschheitsgeschichte ist so komplett anders als die noch so in Anführungszeichen friedliche Natur vor dem Auftauchen des ersten Menschen auf der letzten Seite von Alpha, was du vorhin beschriebst, wo mein Verleger meinte, das ist eine Kriegserklärung an die Natur. Und ich, ja, kann man vielleicht so sehen. Aber dann merkte ich, ich muss es unterteilen. Ich muss dann Beta nochmal unterteilen in 1 und 2, weil sich auch unsere aktuelle Zeitrechnung, in der wir uns gerade hier befinden, nochmal so krass beschleunigt ist zu der Vor- oder Frühgeschichte, also gehe bis zur Antike, bis zur Hochantike und dann mache ich ja den Break. Also am Anfang war mir das überhaupt gar nicht klar. Jetzt mittlerweile weiß ich ja, dass ein neuer Teil musste ja dann sich einfügen in die Serie. Der darf ja jetzt nicht plötzlich so abschmieren mit 100 Seiten. Das würde ja komisch aussehen. Obwohl Gamma wird schon nicht so umfangreich wie die anderen Teile. Aber da finde ich es dann wiederum ganz nachvollziehbar, dass ich sozusagen Alpha eine gewisse Dicke, Beta doppelt so stark und Gamma ist dann halb so stark. Da habe ich dann so einen Dreiklang, der das dann komplett so abdeckt und das sieht im Regal, glaube ich, auch ganz schick aus. Aber am Anfang muss ich erstmal gucken, also ich kann ja mittlerweile auf eine gewisse Kontinuität vertrauen, dass die bisherigen Titel sich dann zwar jedes Jahr abfallend, aber doch einigermaßen okay weiterverkaufen. Da habe ich dann erstmal schon mal so, naja, vielleicht ein Jahr abgedeckt, aber dann wird es dünne und je länger ich nichts veröffentlicht habe, desto stärker gehen ja die Verkäufe zurück. Ne? Dann muss ich gucken. Also ich habe jedes Buch bisher finanzieren müssen über mindestens einen Fördertopf, sei es VG Bildkunst oder damals nach dem Diplom konnte man NAFÖG beantragen für ein Folgeprojekt. Damit hatte ich Leviathan fördern können und hier Comic-Stiftung. Leibinger hatte ich noch kein Glück. Jetzt gibt es diesen neuen Topf für bis zu 5 Comic-Projekte über Literaturfonds. Da versuche ich es auch, aber hat bisher auch noch nicht geklappt. Und manchmal gibt es dann auch so thematisch konkretere. Also jetzt habe ich, das nächste Projekt ist ein Comic über Wasser. Einfach nur H2O, Strangest Molecule in the Universe. Da werde ich eine spezielle Wasserstiftung anfragen oder mich da vorstellen. Das muss sein und deswegen bin ich umso enttäuschter über dieses Zusammenstutzen der Fördertöpfe. Also jetzt Berliner Comic-Stipendium wieder auf Vor-Corona-Niveau. VG Bildkunst setzt auch gerade ominöserweise aus und wer weiß, wo noch jetzt überall der Rotstift angesetzt wird. Das ist echt eine Tragödie, weil ja, viele denken immer so, ach, der Hader, der macht das doch schon 20 Jahre, der muss davon leben können. Und ich sagte, naja, ich bin noch nicht verhungert, aber ich kann nicht einfach nur mich auf die Verkäufe verlassen. Und ich mache schon jeden Trick, den man sich vorstellen kann. Ich mache einen Vertrag mit Frankreich für die französische Ausgabe. Ich mache einen Vertrag mit Carlsen für die deutsche. Und ich habe jetzt auch seit ein paar Jahren sehr gut laufend einen chinesischen Vertrag. Ich werde dann demnächst leider das so machen müssen, dass ich auch mit dem chinesischen einen eigenen Vertrag mache und kriege dann einen eigenen Vorschuss. Keine Ahnung, in welcher Währung, die Medien dann überweisen. Bei Frankreich habe ich auch immer den Nerv mit der Wohnsitzbescheinigung, wo ich jedes Jahr wieder zum Finanzamt renne und sage, hey, ja, seit 21 Jahren, seit Leviathan, muss ich nachweisen, dass ich in Deutschland wohne. Was ist das für eine verdammte Kacke? Warum arbeiten die Behörden nicht mal in der EU zusammen? Das ist wirklich haare raufend bescheuert. Und ne, manche Autoren sagen, ich habe damit so null Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich habe meinen Agenten oder ich habe meinen einen Verlag, da gebe ich die internationalen Rechte raus und dann soll der sich doch kümmern. Und ich muss dann eben mich da so durchackern und immer wieder neu die Verträge lesen und da irgendwas aushandeln. Dann kriege ich wenigstens von jedem einen Vorschuss, der mich ein bisschen weiter trägt, als ich es bei einem nur bekommen würde. Und dann auch ein bisschen mehr Prozente am Ende natürlich auch, weil das dann nicht noch immer geteilt werden muss. Und dennoch, es reicht gerade so zum Durchkommen. Ich muss dann halt immer ganz viel Disziplin an den Tag legen, diesen Vorschuss oder diese Tantiemen-Ausschüttung im Frühjahr dann mir über die nächsten Monate einteilen, dass ich das irgendwie gebacken bekomme. Aber es ist sehr zäh und ich habe auch nicht dieses Standbein, noch weder Graphic Recording noch regelmäßige Kunden. Anfragen längerer Strecken, also wie so eine Kurzgeschichte oder eine Comic-Reportage oder so, kann ich dann immer nur annehmen, wenn ein Buch fertig ist und ich das nächste noch nicht begonnen habe. Aber meistens beginne ich, wie ich ja vorhin schon sagte, jetzt bin ich ja schon beim Recherchieren oder Textschreiben für die nächsten 2 Bücher. Und dann will ich natürlich auch, dann brennt mir das schon unter den Nägeln. Wenn ich jetzt im Februar Gamma abgebe, will ich sofort mit diesem Wasserding und dem anderen, was ich noch in der Pipeline habe, anfangen. Also es fehlt auch dieser Müßiggang, mal dazwischen einfach Langeweile zu haben und so Dinge reifen zu lassen oder sich nochmal auszuprobieren, wie zu Studienzeiten, also dass man vielleicht doch nochmal auf eine andere Technik kommt oder so. Aber das ist echt alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Aber gut, es geht immer irgendwie weiter.
Ja, so Superhelden zeichnen wäre nicht so dein Ding, gell?
Ja, also ich erinnere mich noch ganz am Anfang in Erlangen, da gab es immer noch diese Sammler, die so rumgehen und dann machen wir Catwoman. Ich kann dir eine Woman machen oder eine Cat, aber Catwoman. Nee, also habe ich auch nie verstanden, was Leute daran reizt, sich von irgendeinem Newcomer ihre Lieblingsfigur. Das ist dann wirklich einfach nur quer drauf losfragen. Ne? Also sie wissen dann gar nicht, was man macht. Man hat dann vielleicht auch gar nicht so einen ausgeprägten Stil. Also bei mir wäre es jetzt höchstens die Menge der Schraffuren, wo ich immer so gejoked habe, ich würde gern pro Strich bezahlt werden vom Verlag, dann wäre ich auch richtig reich. Aber so pro Seite oder pro Buch ist dann nochmal anders. Nee, Superhelden, da fehlt mir irgendwo ein Gen, muss ich sagen. Also bin ich nie so richtig eingetaucht. Währenddessen meine Kinder sind total drin, die schauen sich jetzt die 12. und 11. Marvel-Verfilmung an. Da haben meine Frau dann dazu verrammelt, dann immer mitzumachen. Dann sitzen sie immer zu dritt und ich darf nicht die Wohnzimmertür öffnen vor dem Abspann. Dann werde ich nur angeschrien, raus, Papa, ist gerade so spannend.
Du bist wahrscheinlich auch der Papa, der dann immer so die Kommentare dann ablässt. Was ist das denn schon wieder hier? So ein Quatsch. Ich möchte lieber was anderes gucken.
Ja, ich sagte mal, man kann doch nicht einen Plot aufbauen, dass es irgendwie eine Gruppe Menschen gibt, die sind mit einem Problem konfrontiert und dann plötzlich fällt einem ein, ich habe doch hier noch diese in mir schlummernde Superkraft und jetzt presche ich nach vorne und mach das klar. Da denke ich mir immer, das ist aus Storytelling technischer Sicht ist das natürlich fein, aber ich bin dann halt viel zu sehr Realist, dass ich dann denke, was für eine Kacke, dass man immer darauf vertraut, dass irgendjemand entweder irgendjemanden kennt oder dann plötzlich irgendeiner Kraft sich bewusst wird oder irgendjemand eben dann aufruft oder herbeischwurbelt oder zaubert. Also ich bin da komplett anders unterwegs. Also ich würde dann immer gucken, dass ich dann das so baue, dass die Leute das aufgrund ihrer echten vielleicht Fähigkeiten oder so hinkriegen oder vielleicht auch nicht hinkriegen. Man muss nicht jedes Problem lösen. Man kann auch mal gepflegt zugrunde gehen. Also wie meine Menschheit dann eben in Gamma. Aber nee, Superhelden, da habe ich dann immer zu viele Filter in mir drin, die dann sagen, Moment, wait, what? Der hat dann jetzt, was hat er jetzt gerade irgendwie da? Eine Zeitschleife gebastelt, in der dann der böse Angreifer versinkt oder was? Bin ich nicht für gebaut. Bin ich dann doch zu sehr immer an der Echtwelt behaftet. Also hat ja auch Nachteile, ne? Muss man ja mal sehen, wie viel entgeht mir dadurch? Wie viel Freude mit der Family noch zusammen da Abende zu verbringen? Aber muss ich dann halt noch in meiner Kemenate eine Seite fertig kolorieren in der Zeit? Was soll's?
War jetzt auch bewusst so ein bisschen provokant reingedroppt, so die Frage, weil es ist mir natürlich schon klar, wenn man dein Schaffen so ein bisschen beobachtet über die letzten Jahrzehnte, kann man ja.
Naja.
Wie lange bist du da schon dabei? Wann hast du damit angefangen?
Also in den 90ern an der Kunstschule während des Grafikstudiums hatten wir uns ja in dieser Monogatari-Gruppierung gefunden und spätestens als solche 99 definiert mit den ersten Reportagen oder so Siebdruckliebhaber-Sammel Stücken, Kalendern oder Kunstbüchern, die wir da rausbrachten. Also ich habe vielleicht als Kind so eine Phase gehabt zwischen 10 und 14, wie auch in anderen eurer Podcasts dann so Kollegen sagten, dann so Sachen einfach weiterspinnen. Ne? Man kriegt irgendein Heft in die Hand. Das war dann zumindest auch mal Science Fiction, aber eben keine Superhelden. Da habe ich nur ganz wenige Mal so gelesen oder überhaupt in die Hände gekriegt, ne? Hinterm eisernen Vorhang. Also am ehesten kam mal da Asterix oder ein Clever und Smart rüber, wobei ich Asterix immer noch sehr liebe und Clever und Smart, naja, jetzt eher nicht mehr so frequentiere. Ja, also in der Zeit ein bisschen bezeichnet. Das ging dann aber auch eher so ins Cartoonige oder Panela-Humor, so Lehrerkarikaturen auf eine Tischplatte und so Quatsch. Ist halt manchmal auch leider so, dass wenn man von den falschen Leuten Beifall kriegt, dass man dann diese Seite eher stärkt, weil man ja, ne, man will ja auch Likes sozusagen, damals noch analog Likes. Und dann macht man eben so diesen Humorkram, weil man denkt so, ja, das mag die Peer Group, aber eigentlich ist totaler Schrott. Wenn ich da heute mir noch was anschaue, ist eher so, bloß weg damit. Aber ich hatte damals auch schon gerne Paleo-Art, sagt man ja, ne? So, also altertümliches, vorgeschichtliches zu Papier gebracht oder auch gemalt, also auch sehr gern mit Pinsel und Farben, weil mein Papa mir das immer so vorlebte, so als Hobby, als Wochenendmaler zu Hause am Wohnzimmertisch. Ja, und dann, ich dachte dann, das ist jetzt mal durch, die Phase Comic, also nach dieser blöden Klischee-Vorstellung, dass es eben witzig sein muss oder eher für Kinder und Jugendliche. Und ich habe dann viele Jahre gesagt, okay, ich mache jetzt Typo und Fotografie und Grafikdesign und Posterdesign und so. Zeitlang hat mich das super am Ball gehalten. Und dann irgendwann merkte ich so, okay, ist jetzt der Reiz ist raus. Also jetzt hier irgendwelche Serifen zu schnitzen oder an irgendwelchen Hundertstel Gevierten rumzufummeln, um da so eine Headline auszurichten. Dass ich merkte dann, ich kann hier nichts mehr reingeben von den Dingen, die mich wirklich bewegen. Also das echte Leben. Ja. Natürlich kann man auch in Buchcovern oder in Plakaten ganz viel davon reinbringen. Aber ich habe das für mich nicht mehr gesehen. Ich wollte dann einen anderen Zugang finden zur Welt. Und dann kam das wie gerufen, dass wir während der Hauptsemester dann im Grafikstudium uns dann, wir Zeichner uns dann gegenseitig so erblickten oder offenbarten, so, ach ja, du machst das auch so ein bisschen comic-mäßig, ja, lass uns mal zusammensetzen. Und dann haben wir auch mehr und mehr die Projektgruppen übernommen und haben gesagt, so zur Professorin oder zum Professor, wir wollen das gerne als Comic lösen, ja, die Aufgabenstellung jetzt fürs nächste Halbjahr. Und haben dann auch so Sachen mitgebracht, uns gegenseitig angefixt und befruchtet oder inspiriert und dann wuchs das. Und dann dachte ich, ja, ich bin doch Zeichner. Ich habe das doch jetzt einfach nur ein paar Jahre lang brachliegen lassen, aber eigentlich kann man sich doch da so super ausdrücken und vor allen Dingen so mit so wenig Mitteln. Ein Bleistiftstummel und ein Stück Serviette im Restaurant reicht schon aus. Man kann zumindest mal eine Skizze, einen Entwurf hinlegen. Also es war so niedrigschwelliger Zugang, geringe technische Voraussetzungen und vor allen Dingen alles in Personalunion zu bewältigen, das hat mich immer am meisten gereizt, dass ich auch wusste, wenn ich da später mal weitermache, ich muss mir nicht so ein Team zusammen casten wie für eine Theater- oder eine Filmproduktion. Ich kann mich einfach hinsetzen und ist zwar auch schlimm, man kann nichts delegieren, man kann sich auf niemanden vertrauen, dass wenn man krank ist in der Abwesenheit, wird dann nichts weitergemacht oder so, aber wenn man sich irgendwie einteilt und zumindest das habe ich ja gelernt über die Jahre, dann wächst es so stetig und ja, es ist dann wie ein weiteres Kind, was man dann irgendwann ja, über die Druckerei zur Welt bringt und ja. sich dann lange, lange dran erfreuen kann.
Die Hebamme-Druckerei.
Das heißt ja aber, du hast anfangs und zwischendurch, du hast jetzt auch schon Gilgamesch angesprochen oder Leviathan, das sind ja auch Geschichten, wo du ja erzählerisch rangehst, also wo du ja wirklich eine Geschichte erzählst, wohingegen, ich weiß gar nicht, wie man das bei deiner Trilogie, wie man das bezeichnen würde, weil es ist ja eine Geschichte, aber es ist halt die Weltgeschichte, ne?
Ja, aber es ist auch erzählt, weil ich eher den Weg, letztendlich kommen natürlich die wichtigen Stationen vor, aber wie ich zu denen überleite oder auch von denen mal weg und dann wieder zurück, zumindest das ist ja in meinen eigenen Händen, da bin ich ja der Dirigent. Und Gilgamesch zum Beispiel, da gab es ja schon das Epos, das habe ich adaptiert. Leviathan war dann noch am freiesten, aber auch zumindest angelehnt an all das, was da einfloss. Also alle Bücher, die Leviathan hießen, habe ich damals gelesen. Es gibt vier mindestens. Und dann Moby Dick oder gewisse Parts aus der Bibel, also Hiob und so, waren dann sehr die Trigger oder das floss alles mit rein. Aber ich denke, irgendwann komme ich auch dahin, vielleicht mal eine ganz freie Geschichte zu erzählen. Aber
das wollte ich gerade fragen, ob das eigentlich sowas ist, was dich überhaupt reizt dann, also so klassisches Geschichten erzählen. Weil so wie du zumindest Alpha, Beta, Gamma gemacht hast, das ist ja eher eine ungewöhnliche Art und Weise der Erzählung oder eine sehr, sehr eigenständige auch. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob das für dich auch eine Option ist oder ob dich das gar nicht so reizt vielleicht.
Ja, nicht aus dem Nichts, sondern ich mache das gerade parallel oder auch schon wieder eine ganze Weile auf so semi-autobiografischer Basis. Also ich habe eine Geschichte geschrieben, die ich nicht selber zeichnen wollte und eigentlich irgendwie auch nicht kann, weil da zu viel eben Mensch, zu viel Bewegung und zu viel auf eine gewisse Art Dynamik drin ist, die ich mit meinem Stil nicht, weil ich mir nicht zugetraut. Da habe ich Vincent Burmeister gefunden, der das in Bilder gießt. Das machen wir also zusammen, Autor und Zeichner, und das kommt Sommer 26 raus, weil er hat halt so viele gut bezahlte Nebenjobs, dass er sich immer nur so mal leisten kann, zwischendurch in so einer mehrmonatigen Pause dann neue Seiten zu schaffen. Das ist das Traurige, aber da haben wir jetzt Verträge, sogar mit einem Major in Belgien für die französische Ausgabe. Das kommt, und wenn es erfolgreich ist, dann will ich das auch weiterbauen, also mit anderen Teilen, die ich für erzählenswert halte. Also in dem Fall geht es um, wie Hip-Hop und Breakdance Mitte der 80er in die DDR sich reinschlichen über das trojanische Pferd eines Filmes, Beat Street, den damals jeder gesehen hat.
Natürlich.
Und den wir bestimmt 10, 20 Mal gesehen haben. Ingo weiß, wovon ich spreche, Caro.
Boah, ich war so geflasht. Ich kann mich an eine Fernsehshow erinnern. Ich weiß nicht, was damals, Wetten, dass. Das war eine von diesen großen Dingern, wo dann die komplette Cast aus diesem Film mal zu Gast war und die haben da eine Performance gerockt. Ich war damals so ein Riesenfan von dem ganzen Krempel, also von der Musik, von Funk, von Grandmaster Flash und Graffiti und natürlich im Zuge dessen auch Breakdance. Ich fand das ganz groß. Ganz groß. Beat Street, ja, ja.
Ich nicke heftig, weil, ja, ja, genau, ich das damals auch gefeiert habe, mit so 15 kam es bei uns an, 85 war das, genau. Und diese Zeit, wir sprachen vorhin über Impacts, über Asteroideneinschläge, das war so ein kultureller Einschlag oder man könnte auch sagen, wie so eine Samenbombe, die jemand über die Mauer warf und die dann im Osten wildeste Blüten trieb. Und ich sehe es halt auch aus Evolutions, nicht biologischer, aber so als kulturelle Evolution, wie das sich dann so verselbstständigt hat. Und dann nach der Wende ist es dann halt entweder assimiliert oder untergegangen. Aber es hatte so ein paar Jahre sein eigenes Inseldasein gepflegt. Und das fand ich sehr spannend und habe das dann eben anhand persönlicher Ereignisse oder Erlebnisse oder aus dem näheren Umfeld, so Schule in dieser Clique, das habe ich in eine Geschichte gegossen und habe das vor nochmal für die Nachwendezeit, für diese andere Explosion, als dann so Techno und Rave sich in Ostberlin entfaltete und da so diese Partyszene losging, so 90, 91 in irgendwelchen Bunkern oder verlassenen Hallen oder wenn es auch nur so ein muffiger Keller war, den irgendjemand okkupierte und mit Nebelmaschine und Stroboskop versah. Also das sind jeweils Geschichten, die anhand von Erlebtem oder zugetragen von Anekdoten dann aber doch einen richtigen Handlungsstrang haben und Darsteller und Dialoge und Zuspitzung, dass dann irgendwie am Ende auch irgendwie so ein erzählerischer Höhepunkt rauskommt. Nicht Happy End, sondern das Gegenteil, aber irgendwie so etwas, was mitnimmt oder was den Leser packt im besten Fall.
Also das würde mich total interessieren. Also da bin ich sehr gespannt drauf, weil es ist ja eine Riesensache, Musik zu visualisieren.
Genau.
Da ist Comic natürlich, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich genauso schwierig, über Musik oder die Erfahrung von Musik zu schreiben, als sie zu zeichnen, oder ich weiß es nicht. Also das ist so ein Bereich, wo ich auch mir schon oft überlegt habe, Mensch, wie bringst du das rüber? Diese Energie zum Beispiel von einem Konzert oder so, da wäre ich gespannt drauf. Und machst das mit Vincent zusammen? Grüße gehen raus.
Ja, toller Zeichner.
Ah, ein fantastischer Zeichner. Ich kenne ihn von ein paar Mal Treffen hier beim Modern Graphics. Bin ich ein großer Bewunderer. Und wie ist da eure Rollenaufteilung? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also wer schreibt, wer zeichnet oder macht ihr beides? Oder?
Also ich habe die Story gezeichnet und dann auch schon aufgeteilt in, also wirklich, man kann ja so ein allgemeines Drehbuch dann, ich weiß nicht, wie das heißt, Fachbegriff, dann so Panel für Panel genau zuordnen, weil ich ja selber in Comics dann auch denke, habe ich das dann wirklich die Handlung schon aufgedröselt auf Nahaufnahme sein Gesicht und dann von Weitem, wie die dann von dann laufen oder so, was auch immer, das so szenisch zugeordnet und dann, weil das für ihn, manche wollen das ja nicht so einengen lassen durch Zeichnungen, aber weil Vincent das wünscht oder gut fand, dann auch schon die Skizzen, also die Seiten schon so runtergezeichnet. Also ich mache dann immer so vier Doppelseiten auf einer A4-Seite, dass das dann auch wirklich nur A7 groß ist, das Einzelne. Aber dann kann man winzig klein, nur so mit Strichmännchen oder schon so ein bisschen auch, wenn es dann verortet wird, das spielt jetzt auf dem Platz oder im Hintergrund soll dann Gegenlicht, die Sonne so und der Schatten so und so fallen. Das ist dann alles schon mal so sozusagen vorgeklärt und er kann sich dann drauf einlassen und dann aber auch nochmal von abweichen. Und ich habe dann einen riesen Konvolut an Fotos oder dann zu jeder Person so den Charakter umrissen mit irgendwelchen Promis oder Zufallsfunden aus dem Netz, die ich dann zusammensuche. Der soll halt so aussehen oder so nicht. Und dann kann er sich daran entlanghangeln. Und er macht dann nochmal Großskizzen, die aber schon sehr viel von dem eigentlichen Produkt dann in sich tragen. Und wenn wir das dann besprochen haben, dann die Reihenzeichnung mittlerweile komplett digital. Und dann koloriert er das auch, wo ich dann auch immer involviert bin, Anregungen gebe oder so. Aber da hat er so ein gutes Händchen so für Atmosphäre und für wie der Ort dann zu der und der Tageszeit oder die Situation mit der und der Dringlichkeit oder Bedrohlichkeit rüberkommt. Das sieht dann schon am Ende meistens erstaunlich danach aus, was ich mir vorher beim Schreiben jahrelang oder Jahre vorher mal drunter vorgestellt habe. Das ist toll festzustellen, wie gut sich dann ein Punk, der Mitte der 80er in Kiel geboren wurde, wie er sich dann reinversetzt in irgendwelche Provinzler in einer ostdeutschen Kleinstadt. Zu der Zeit, als er geboren wurde, spielt es ja dann bei uns da in der Lausitz in Weißwasser, wie wieder in so einem Plattenbau, in so einem Neubaugebiet nachts unser Unwesen treiben und da vor uns hin Wände beschmieren oder auf so einer alten ausgeliehenen Matratze oder von irgendjemandem entwendeten Schaumstoffmatte da unsere Spins machen. Ja, das ist cool. Aber ich meine, wenn das nicht möglich wäre, weißt du, dann könnte man ja gar keine Comics machen, weil andere machen einen Comic, das spielt sich im antiken Athen oder auf einem anderen Planeten. Ne? Da muss man sich ja schon auf jeden Fall die paar Jahre zurückversetzen können. Das ist ja so gut dokumentiert. Ich hatte ihm dann Bilder von jeder Straßenecke, bei jeder Witterung mehr oder weniger aus eigenen Beständen oder so aus Netz. Da gibt es eine eigene Freundesgruppe auf Facebook, die posten da ständig, weil sie alle in Erinnerung schwelgen. Und dann ziehe ich mir dann auch immer ganz viel Material noch aus, wie das früher aussah, was jetzt alles schon wieder abgerissen wurde. Der Comic, der lässt dann sozusagen ein Wohngebiet wieder neu erstehen, was es zu großen Teilen gar nicht mehr gibt. Das war jetzt nicht mein Impetus, aber das ist sozusagen ein netter Nebeneffekt, dass es am Ende nochmal lebendig wird. Nicht nur die Zeit damals, sondern auch eine Gegend, die jetzt schon wieder rückgebaut wird, wo dann schon wieder Bäume wachsen, die damals gerade frisch gefällt wurden, weil sie da einen Plattenbau nach dem anderen hinzimmerten, weil weiß, was da so boomte. Und der Vincent hat sich dann von der Straße, in der das spielt, erstmal ein 3D-Modell gebaut. Das heißt, ich kann jetzt bei ihm, wenn ich Sehnsucht bekomme, dann öffnet er mir das 3D-Programm und dann kann ich da einmal mit der Maus, kann ich da einmal da an meinem Haus vorbei defilieren, wenn es auch nur linear ist.
Ja, das ist natürlich auch echt toll. Also so eine tolle Zusammenarbeit stelle ich mir vor. Da hast du dir wirklich jemanden dazu geholt, um quasi dein eigenes Gehirn zu erweitern, dass man sich da eben wirklich richtig gegenseitig befruchtet.
Jens, wir haben am Schluss von jeder Sendung immer eine Frage, die wir unseren Gästen und Gästinnen stellen, und zwar relativ spontan. Hast du für die angehenden Zeichner und Zeichnerinnen, hast du einen guten Zeichentipp?
Ja, ich habe da natürlich die vorherigen Folgen auch alle fleißig gehört und deswegen weiß ich doch, dass die Frage jetzt kommt und ich habe mich absolut nicht darauf vorbereitet. Nein, ich ärgere mich einfach seit Wochen, seitdem ich von Caro angesprochen ja damit rechne, dass wir irgendwann das Gespräch führen. Ich ärgere mich, ich war ja zweimal in der John Sfar Ausstellung im Stadtmuseum da in Erlangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in einer Ecke stand so eine Art, war es ein Pult und da drauf lag ein Blatt, so John Sfars 10 Zeichentipps und das hätte ich gern abfotografiert. Ich fand es nämlich jetzt nicht mehr bei der Recherche, dass auch niemand anderen interessiert hat. Schade eigentlich, es war so ein bisschen abgelegen. Und dann standen halt so ganz viele Do's und Don'ts, ganz süß so. Also zeichne jeden Tag, hebe alle deine alten Zeichnungen auf, vergleich dich nie mit anderen, aber ergötz dich ab und zu daran, wenn du deine alten Zeichnungen rausholst, was du selber für Fortschritte gemacht hast und so weiter. Und ganz unten stand dann, oder mach einfach das komplette Gegenteil davon. Das fand ich so herrlich. Ja. So, es gibt keine Regeln, mach es oder lass es. Hauptsache, du kommst irgendwie irgendwo mal an. Sehr, sehr coole, erfrischende Sicht auf die Dinge. Und ja, meine eigene Ansicht dazu ist auf jeden Fall, ich bin ja, sieht man ja meinen Arbeiten, ich bin ja jemand, der viel und gern und fleißig adaptiert und zitiert. Ich würde das auch jedem vorschlagen. Also entweder ne, die Realität, sich irgendwas zu nehmen und wenn es am Anfang auch nur die simpelste Kaffeetasse ist oder die Familienmitglieder oder eben einen Albrecht Dürer und das Ganze mal nachempfinden oder wirklich Strich für Strich zitieren. Man lernt so irre viel, wenn man sich so an große Schultern anlehnt und dann hat man schon mal ein bisschen was verloren von diesem Horror-Vakui. Wir sind ja noch gar nicht daran, sich selber eine Welt auszudenken, aber erstmal überhaupt sich das anzueignen, sich überhaupt mit der Welt oder mit anderer Leute Kunst zu beschäftigen, dass man da erstmal eine gewisse Sicherheit kriegt. Das geht ja immer darum, dass man die Hand, wie auch der Violinist seinen Arm jeden Tag trainiert, dass man diese Hand in Bewegung hält, dass sie immer schön flüssig bleibt und dann auch diese Eigenarten pflegt, dass wie auch immer bei jedem das Gelenk geformt ist, dass das dann irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt, dass dann der Strich irgendwann vielleicht doch unverkennbar wird. Aber auf jeden Fall Vorbilder suchen und die erstmal nachahmen und sich dann aber später auch möglichst mit der gleichen Disziplin davon lösen, dass man dann eben wirklich sein eigenes findet. Und dann, man kann ja verschiedene Sachen zusammenfließen lassen. Das ergibt dann ja immer wieder einen spannenden Neuansatz. Ansatz, der so vorher noch nie zu sehen war. Also ich würde immer jedem raten, auch Vorstellungen oder Do's und Don'ts zu ignorieren und einen neuen Zugang zu finden. Also die Do's zu ignorieren und die Don'ts zu machen, dann eher so, genau. Dass man aber auf jeden Fall das, wie sagt man so schön, immer die Komfortzone verlässt. Also dass man mal was wagt und nicht das Naheliegende immer nur probiert. Und das kann man als Zeichner ja so gut wie selten in einem Medium. Versuch mal als Filmemacher mal was anderes zu probieren. Da brauchst du ja erstmal einen fetten Fördertopf und ein Team von, weißt du, sich mindestens ein Dutzend Mitstreitern und die Technik. Als Zeichner kann man es jeden Tag neu, ja, zumindest mal versuchen.
Ja, cool.
Auf jeden Fall. Das ist natürlich der große Vorteil an dem Medium. Das ist eine super Anregung.
Danke für den Tipp.
Tja.
Mehr die Don'ts machen statt die Do's.
Die Don'ts, ja.
Lieber Jens, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dein Oeuvre und in deine Gedanken, die dich dabei umtreiben. Das war sehr, sehr spannend.
Ja, ich fand das auch super. Jetzt sehe ich deine Sachen nochmal mit anderen Augen.
Ja. Ach, zu grüne Neune.
Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, wirklich, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald.
Genau.
In echt.
Wir freuen uns jetzt auf die Zukunft oder auf die Zukünfte.
Wir hören uns wieder.
Also dann, habt noch einen schönen Tag.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Bis bald, ciao.